Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da schauen wir hinaus ins Weltall, zum Mond des Zwergplaneten Pluto. Außerdem gehen wir tief hinein ins Internet und fragen, welche Nachrichten Menschen dort lesen. Dann haben wir noch eine Diabetespatientin im Programm, die erfolgreich mit Stammzellen behandelt wurde. Und wir fragen, warum die Nobelpreise so gut wie nie in den globalen Süden gehen. Das alles mit Monika Seinscher am Mikrofon. Hallo. Das James-Webb-Teleskop ist das größte und komplexeste Weltraumteleskop, das je gebaut wurde. Seit 2 Jahren schickt es jetzt Bilder aus den Tiefen des Universums zu uns. Meistens geht es da um ferne Galaxien und die Entstehung des Kosmos im Urknall. Heute aber berichten eine US-Planetenforscherin und ihr Team in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature Communication von Beobachtungen eines überraschend nahen Objekts. Sie haben Charon untersucht, den Mond des Zwergplaneten Pluto. Mein weltraumversierter Kollege Dirk Lorenzen hat den Artikel gelesen und ist jetzt in der Leitung. Dirk, was ist denn an diesem Mond, dieses ja nicht mal mehr Planeten Pluto, so interessant, dass man ihn mit James Webb beobachtet?
James Webb hat hier einfach die zweite Stärke ausgespielt, die das Instrument hat. Es ging nicht darum, da ein besonders schönes Bild zu machen. Charon, dieser Mond, ist 1200 Kilometer etwa groß. Es ist nur etwa ein Drittel von unserem Erdmond. Gleichzeitig ist er mit Pluto eben mehr als 5 Milliarden Kilometer entfernt. Das heißt, da sieht dann selbst James Webb nicht mehr furchtbar viel an Details. Dass dieser Mond sehr eisig ist, eine verkraterte Oberfläche hat, er dunkel. Das weiß man seit vor knapp 10 Jahren, da eine Raumsonde vorbeigeflogen ist. Und jetzt bei James Webb kam es dann eben darauf an, einfach mal zu gucken, welche chemischen Stoffe gibt es denn da draußen. Das kann nämlich tatsächlich James Webb auch untersuchen und auch eben über einen so großen Abstand.
Und was hat das Teleskop da entdeckt?
Es hat entdeckt, dass da überraschend große Mengen an Kohlendioxid, CO2 vorkommen und an Wasserstoffperoxid, H2O2. Das kennt man auf der Erde ja irgendwie als sehr bekannt als Bleich- oder Desinfektionsmittel. Bisher war vor allem klar, dass es auf Charon da Wasser gibt, Ammoniak und ein sehr dunkel erscheinendes Gemenge, will ich mal sagen, aus kohlenstoffhaltigen Molekülen. Das alles natürlich tiefgefroren dort auf der Oberfläche, denn die Temperatur liegt da bei minus 200 Grad Celsius. Und das Schöne ist jetzt aber, diese chemischen Stoffe, die hinterlassen, lassen eben charakteristische Spuren im Infrarotlicht, also der Wärmestrahlung dieses fernen Objekts. Und diese Infrarotstrahlung, die kann eben James Webb jetzt wirklich so genau beobachten wie kein Instrument zuvor. Und daher ließen sich jetzt diese unbekannten Stoffe aufspüren.
Das klingt aber ein bisschen widersinnig. Wärmestrahlung, und eben hast du gesagt, es ist wahnsinnig kalt auf diesem Mond. Wo kommt da die Wärmestrahlung her?
Das finde ich auf den ersten Blick auch immer sehr überraschend. Aber tatsächlich diese kalten Eisflächen da draußen, selbst die geben dann eben noch minimal Infrarotstrahlung ab. Und das kann dann eben tatsächlich James Webb messen. Nun ist dieses Teleskop aber auch wirklich ganz besonders empfindlich. Diese Beobachtungen sind mit dem Instrument namens NIRSPEC durchgeführt worden. Das ist der europäische Beitrag zu James Webb. Das ist ja nicht allein ein NASA-Projekt. Dieses Instrument, diese Kamera NIRSPEC, ist mal bei Airbus in Ottobrunn gebaut worden. Und die ist so empfindlich, die könnte noch die Wärmestrahlung einer Zigarette auf dem Mond erfassen, aber es geht eben auch, wenn es da um große Flächen mit Kohlendioxid und Wasserstoffperoxid geht, weit draußen beim Charon.
Und ist es jetzt einfach nur nett zu wissen oder bringt uns das irgendwas für die Kenntnis von Pluto und Charon?
Dieses Webteam möchte jetzt einfach weitergehen, möchte sich einfach überlegen, was für chemische Prozesse denn da ablaufen. Denn zum Beispiel Wasserstoffperoxid, das entsteht nicht so einfach. Da muss man schon ein bisschen überlegen, was passiert da. Vermutlich spielt die Ultraviolettstrahlung der Sonne eine Rolle. Dann gibt es dieses Bombardement durch die kosmische Strahlung, was einfach da draußen auch immer niedergeht und da die chemischen Stoffe vor Ort verändert. Und es zeigt sich jetzt eben ein weiteres Mal, dass es da draußen im tiefgekühlten Rand des Sonnensystems nicht irgendwie alles passiv ist, dass da nichts passiert, wie man lange geglaubt hat, sondern dass es wirklich sehr dynamisch zugeht und auch chemisch dort einiges los ist.
James Webb hat ja zuerst Galaxien am Rand der Welt, also des Universums, gefunden, jetzt einen Mond im Sonnensystem untersucht. Das klingt so, als ob dieses Teleskop wirklich sehr, sehr vielseitig wäre.
Das ist in der Tat im Moment der Liebling der Astronomie, weil es einfach sehr gut funktioniert. Und es kommt immer dann zum Einsatz, wenn man im Infrarotlicht sehr schwache Objekte untersuchen will. Das geht mal um Galaxien ganz am Rande des Kosmos. Dann geht es eben darum, wie ist unser Universum entstanden. Oder es geht um diesen fernen kleinen Mond. Da geht es um die Entstehung des Sonnensystems. Und man hofft einfach, dass all diese Daten dann im Sonnensystem mit anderen Eismonden, die man beobachtet hat, einfach mal ein bisschen besser abklopfen kann, wie sich denn unser Planetensystem entwickelt hat. Und das sind die großen Fragen von James Webb. Wo kommen wir her? Sei es im Kosmos oder hier im Sonnensystem.
Vielen Dank an Dirk Lorenzen. Das James-Webb-Teleskop hat Bleichmittel auf dem Mond von Pluto entdeckt. Wenn Menschen digitale Medien nutzen, können sie dabei in sogenannte Echokammern geraten. Nämlich dann, wenn sie nur noch Nachrichten wahrnehmen, die ihren eigenen ideologischen Vorlieben entsprechen. Leben sehr viele Menschen in solchen Echokammern, ist das eine Gefahr für die Demokratie, wie man ganz aktuell unter anderem in Ostdeutschland beobachten kann. Eine Forschungsgruppe hat deshalb untersucht, wie über 7000 Studienteilnehmer in 6 verschiedenen Ländern Nachrichten wahrnehmen, ob sie politische Meldungen überhaupt konsumieren und wenn ja, aus welchem ideologischen Spektrum. Ich habe Frank Mangold vom Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln gefragt, was bei dieser Untersuchung herausgekommen ist.
Wir finden, dass politische Nachrichtennutzung im Online-Bereich vergleichsweise selten ist. Das ist sehr überraschend in der Hinsicht. Menschen vermeiden im Internet nicht zwangsläufig Nachrichten per se. Wir müssen uns aber darum im Klaren sein, dass ein Großteil der Nachrichtennutzung im Internet sich auf nicht politische Inhalte bezieht. Da geht es um Sport, da geht es um Stars und so weiter und so fort. Demgegenüber eine Auseinandersetzung mit politischen Nachrichten im Internet ist vergleichsweise selten, wesentlich seltener. Das heißt, wir finden im ersten Schritt, dass es eine relativ eingeschränkte Populationssegment ist, das sich von vornherein mit diesen politischen Nachrichten auseinandersetzt. Diejenigen, die das tun, legen vor allen Dingen, wenn es um politische Nachrichten geht, eine ideologische Selektivität an den Tag. Das heißt, sie konsumieren vor allen Dingen Nachrichten, die ihren eigenen politischen Ansichten entsprechen. Die Stärke oder die Reichweite des Phänomens variiert aber maßgeblich zwischen Ländern. Wir haben eine ländervergleichende Studie durchgeführt, die schließt unter anderem ein die USA, europäische Länder wie das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich. Und was wir finden ist, dass diese starken Befürchtungen um Echokammern vor allen Dingen in den USA berechtigt sind. In den USA ganz konkret am rechten Rand. Das heißt also hier, US-amerikanische konservative Nachrichtennutzende beziehen ihre Nachrichten vor allen Dingen aus Fox News beispielsweise. Das war die am häufigsten genutzte Quelle. Ähnliche, aber schwächere Muster finden wir beispielsweise in Spanien und in Italien. Demgegenüber finden wir in Deutschland, dass sich das Ganze in einem relativ überschaubaren Rahmen bewegt. Soll also heißen, ja, wenn es um politische Nachrichtennutzungen geht, präferieren deutsche Online-Nutzende Nachrichten, die ihrer eigenen politischen Linie entsprechen. Das bewegt sich aber in der überwiegenden Mehrheit klar innerhalb dessen, was man weithin als ein demokratischer Grundkonsens bezeichnen kann. Das heißt also, diese sehr starken Befürchtungen um Echokammern scheinen nach unseren Ergebnissen auf Deutschland nicht zuzutreffen, in der Breite in jedem Fall.
Ihren Ergebnissen nach ist das Bild gar nicht so düster, wie es sich jetzt eigentlich im Moment darstellt, oder? Dass doch relativ viele Menschen hierzulande zumindest relativ viele, ein relativ weites Meinungsspektrum wahrnehmen oder politische Nachrichten aus relativ vielen Richtungen wahrnehmen.
Die Vielfalt ist jetzt nicht unbedingt extrem, würde ich jetzt an der Stelle sagen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass politische Nachrichtennutzung relativ punktuell erfolgt. Nichtsdestotrotz, ja, würde ich Ihnen zustimmen, dass sich das Bild nicht so düster darstellt, wie es oft skizziert wird. Die überwiegende Mehrheit der Nutzungsmuster, die wir in Deutschland beobachten, bewegt sich klar innerhalb eines relativ überschaubaren ideologischen Spektrums und eben nicht an den extremen linken und rechten Rändern.
Das war Frank Mangold vom Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln. Stammzellen gelten schon seit mehr als 20 Jahren als große Hoffnungsträger für die Medizin. Aber Erfolge haben lange auf sich warten lassen. Jetzt berichtet die Fachzeitschrift Cell, dass eine Diabetes 1-Patientin in China erfolgreich mit Stammzellen behandelt wurde. Diabetes 1 wurde früher auch als Jugenddiabetes bezeichnet. Das ist die vererbbare Form dieser Stoffwechselstörung. Diese Frau nämlich erhielt Zellen, die zuvor im Labor aus ihren eigenen Körperzellen gezüchtet worden waren. Michael Lange ist Wissenschaftsjournalist und unser Spezialist für Stammzellenforschung und hier gerade im Studio und er hat sich die Studie angeschaut. Michael, wurde diese Patientin durch diese Stammzellen denn tatsächlich von ihrer Diabeteserkrankung geheilt, wie einige Zeitungen schreiben?
Nein, von Heilung kann man nicht sprechen. Also unabhängige Experten, die in diesem Feld arbeiten, sagen ganz eindeutig, es ist zu früh. Aber die Daten von dieser einen Patienten sind sehr erfolgversprechend. Die machen wirklich Hoffnung. 75 Tage nach der Zelltransplantation, Da hatten sich also die Zellen der Patientin schon im Bauchraum eingenistet und haben tatsächlich Insulin produziert, und zwar in ausreichender Menge und auch angepasst an den Blutzucker. Genau das müssen die Zellen ja machen. Das haben sie exakt so gemacht. Dennoch, obwohl die Ergebnisse wirklich sehr gut sind, ist es ein Einzelfall, da ist Zurückhaltung angebracht. Also erst noch Langzeitbeobachtungen, weitere Studien, der übliche Weg der Medizin.
Was waren das denn für Stammzellen und wie sind die gezüchtet worden?
Ja, sie stammen ursprünglich aus dem Körpergewebe der Patientin, aus Bindegewebe. Und das ist eine Methode, die gibt es schon seit 20 Jahren, die hat sich aber sehr gut weiterentwickelt. Das sind die sogenannten iPS-Zellen. Fachleute kennen das, induzierte pluripotente Stammzellen. Pluripotent heißt, die können viel. Das heißt in diesem Fall aber nicht nur, dass sie viel können, sie sind wandelbar. Sie können sich in verschiedene Zellen umwandeln. Und diese Umwandlung gelang in diesem Beispiel durch chemische Signalstoffe. Das ist auch wichtig, denn lange Zeit hat man immer Gentechnik verwendet, um solche Zellen umzuwandeln. War hier nicht nötig, das ging mit Signalstoffen. Und die haben sich dann verwandelt in sogenannte Inselzellen. Inselzellen, das sind Zellen, die normalerweise in der Bauchspeicheldrüse sitzen. Die bilden so kleine Inseln, deshalb heißen die so. Aber die haben sich in diesem Fall im Bauchraum, in der Bauchmuskulatur angesiedelt und haben trotzdem ihren Job wirklich sehr gut gemacht. Also 1,5 Millionen Zellen, die dann wirklich sauber gearbeitet haben und das einfach, ja, selbstständig, das ist ja wichtig. Die mussten nicht irgendwie von außen gesteuert werden. Die haben ihren Job erledigt.
Welche Fragen müssen denn jetzt noch geklärt werden, bevor diese Methode dann für Millionen von Diabetespatienten, die es ja gibt,
ja, das ist wirklich noch ein weiter Weg. Also da müssen noch einige Fragen geklärt werden. Das Wichtigste ist, werden die transplantierten Zellen auf Dauer vom Immunsystem akzeptiert? Von dieser Patientin, aber auch von vielen anderen Patienten. Das kann man nämlich jetzt noch gar nicht sagen, denn diese Patientin bekam Medikamente, Immunsuppressiva, also Medikamente, die das Immunsystem bremsen. Und nun ist Diabetes 1 eine besondere Form von Diabetes. Das ist eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, die Krankheit zeichnet sich dadurch aus, dass das Immunsystem körpereigene Zellen angreift. Ob diese Zellen jetzt auch wie die ursprünglichen Zellen angegriffen werden, weiß man also noch gar nicht. Man muss es tatsächlich bei anderen Patientinnen und Patienten noch ausprobieren. Und eventuell müssen dann auch diese Patienten lebenslang Medikamente bekommen. Also das ist noch gar nicht raus, ob das einfach so gut funktioniert. Die zweite wichtige Frage ist, erneuern sich die Zellen? Die können sich natürlich teilen, die erneuern sich auch. Das hat in den ersten Monaten bei dieser Patientin sehr gut funktioniert. Aber ob es dauerhaft funktioniert, das muss man tatsächlich noch abwarten.
Was ist denn deine Einschätzung? Ist das jetzt der Königsweg für die Behandlung von Diabetes oder gibt es noch Alternativen?
Also er sieht auf dem Papier sehr gut aus, weil es sich um körpereigene Zellen handelt. Das heißt, die Chance, dass es ohne Medikamente funktioniert, ist da. Aber das ist eben noch nicht geklärt. Es gibt aber auch noch andere Wege. Man kann natürlich eine Organspende, eine Zellspende bekommen. Das wird auch in der klinischen Praxis schon gemacht. Aber es gibt einfach nicht genug Organspender. Das gleiche Problem wie bei vielen anderen Krankheiten. Ja, und das Abstoßungsproblem muss irgendwie geklärt werden, ob das mit Medikamenten geht, ob das ohne Medikamente geht. Deshalb wird auch zum Beispiel an Methoden gearbeitet, um solche Zellen abzuschirmen durch Gel oder durch bestimmte Verpackungen. Da wird zum Beispiel in Dresden dran gearbeitet. Also ganz viele Felder, in denen gearbeitet wird. Wer da das Rennen macht, ist noch nicht raus.
Dankeschön. Eine Diabetes Typ 1 Patientin ist erfolgreich mit Stammzellen behandelt worden. Das war Michael Lange. Nächste Woche ist es wieder soweit. Da werden bei einigen wenigen Forschern die Telefone klingeln. Am anderen Ende das Nobelkomitee in Stockholm. Wer die Nobelpreisgewinner oder Gewinnerinnen sein werden, darüber wird noch spekuliert. Aber wo sie forschen, ist ziemlich klar. Fast alle Nobelpreise gingen in der Vergangenheit nach Europa oder Nordamerika. Deshalb wollten wir wissen, was es anderen Regionen so schwer macht, in der höchsten Wissenschaftsliga mitzuspielen. Thomas Reintjes hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
4 von 5 aller Nobelpreisträger und Trägerinnen kommen aus Europa oder Nordamerika. Das Bewusstsein mag im Nobelkomitee gewachsen sein, den Blick zu weiten und mehr Forschung aus anderen Kontinenten in Betracht zu ziehen. Aber in der Statistik hat sich das noch nicht ausreichend niedergeschlagen, sagt Cassidy Sugimoto.
Selbst proportional betrachtet, wenn wir uns wissenschaftliche Veröffentlichungen ansehen, die bestimmten Kriterien genügen und die viel zitiert werden, sind verschiedene Demografien unter den Gewinnern von Preisen nicht angemessen vertreten.
Sie forscht am Georgia Institute of Technology zu unfairen Verhältnissen in der Wissenschaft. Zu den wichtigsten Gründen für die Konzentration von Spitzenforschung in Europa und Nordamerika gehört Kapital. Forschung kostet Geld, immer mehr Geld. Ein Weg, weniger wohlhabende Länder mit Forschungsgeldern zu unterstützen, sind internationale Kollaborationen. Doch oft fänden diese nicht auf Augenhöhe statt, sagt Sugimoto.
Internationale Kollaborationen funktionieren, wenn man sich respektiert. Aber oft gibt es ein Machtgefälle, das verhindert, dass alle Länder von den Forschungsvorhaben profitieren.
Wer das Geld mitbringt, bestimme oft, woran geforscht wird. Der Aufbau von Kapazitäten und Know-how vor Ort wird oft versäumt. Stattdessen erzeugen Kollaborationen neue Abhängigkeiten. Aber es geht nicht nur ums Geld. Fast die wichtigere Währung in der Wissenschaft sind Veröffentlichungen und dass diese zitiert werden. Doch auch dabei können Forscherinnen und Forscher etwa im globalen Süden kaum profitieren. Selbst wenn eine Wissenschaftlerin aus Europa oder Nordamerika ihren Kollaborationspartner als Erstautor angibt.
Wenn ich eine Autorin aus Harvard bin und ich bin Erstautorin der Veröffentlichung, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass sie von anderen zitiert wird. Wenn ich die Leute aus dem weniger entwickelten Land nach vorne setze, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit der Veröffentlichung geringer. Also ist es besser, wenn die anderen Autoren hinten anstehen, dann bekommen sie etwas von der Reputation ab. Es gibt also gar keinen Anreiz, das zu ändern, eine Führungsrolle zu übernehmen, weil man besser die Autorin, die schon eine große Reputation hat, diese Reputation ausnutzen lässt.
Wenn jemand aus einem Land, das nicht für Spitzenforschung bekannt ist, gleichwertige Arbeit abliefert, werde sie oft nicht als gleichwertig wahrgenommen. Das sagt Charlie Gomez, Soziologe an der Universität von Arizona. Er hat Veröffentlichungen aus 150 Fachgebieten untersucht und festgestellt, dass das Herkunftsland ein wichtiger Faktor dafür ist, wie oft eine Arbeit von anderen zitiert wird. Er sagt sogar,
Wissenschaftler aus Ländern mit mittlerem Einkommen, dem globalen Süden, aus der Peripherie des globalen Diskurses, werden zunehmend ignoriert.
Eine Ursache dafür sieht Charlie Gomez in dem eigentlich positiven Trend, dass sich immer mehr Menschen am globalen Forschungsdiskurs beteiligen. So viele, dass es unübersichtlich wird. Deshalb zitiere man dann eben die üblichen Verdächtigen, statt viel Zeit darauf zu verwenden, in der Peripherie, wie er es nennt, interessante Veröffentlichungen zu finden. Das deutet darauf hin, was vielleicht das Hauptproblem ist: mangelnde Sichtbarkeit. Wessen Forschungsergebnisse nicht gesehen werden, der kann auch keine Anerkennung dafür bekommen. Doch in die Sphären vorzudringen, in denen man wahrgenommen wird, ist schwierig.
Wir haben mehr als 200 Forscher aus Nordamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika interviewt und sie danach gefragt, was ihre Karrieren und internationale Kollaborationen behindert. Manchmal sind es Ressourcen, aber oft sind es auch soziale Faktoren. Wenn man nicht an derselben Uni studiert hat, wenn man nicht jemanden kennt, der einem Möglichkeiten verschafft, dann ist es sehr schwer, in diese Netzwerke vorzudringen.
Cassidy Sugimoto hingegen ist überzeugt, dass sich etwas zum Besseren verändert.
Kein Zweifel, es bewegt sich etwas. Früher war die Wissenschaft in Deutschland und Russland konzentriert, dann im Vereinigten Königreich und den USA. Und jetzt bewegt sie sich nach Asien. Das ist unaufhaltsam. Und die Macht in der Wissenschaft wird sich über das nächste Jahrzehnt hinweg verschieben.
Nobelpreise werden meist lange Zeit nach bedeutenden Entdeckungen vergeben. Aber der Trend zeigt sich auch dort schon jetzt. 2 von 3 Nobelpreisen, die an gebürtige Asiatinnen oder Asiaten vergeben wurden, sind in diesem Jahrhundert verliehen worden.
Sternzeit, 2. Oktober. Sonnenring über der Osterinsel. Heute Abend um 20.49 Uhr ist Neumond. Da der Mond heute auch die Ebene der Erdbahn kreuzt, kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Allerdings ist davon in Europa nichts zu sehen. Der Mond schiebt sich von der Erde aus gesehen genau vor die Sonne. Dabei befindet er sich heute Abend genau im erdfernsten Teil seiner Bahn. Und so ist die Mondscheibe zu klein, um die Sonne komplett abzudecken. Auch zum Höhepunkt der Finsternis strahlt ein heller Sonnenrand um den Neumond, sowie der Rand eines 2-Euro-Stücks sichtbar bleibt, auf dem ein 1-Euro-Stück liegt. Fachleute sprechen von einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Gegen 19 Uhr beginnt die ringförmige Phase mitten im Pazifik. Der gut 250 Kilometer breite Streifen, in dem der Sonnenring zu bestaunen ist, verläuft fast ausschließlich über dem Meer. Im Pazifik bekommen nur Menschen auf der Osterinsel den Feuerring der Sonne zu sehen. Für immerhin gut 6 Minuten. Später kreuzt die Finsterniszone noch den Süden Chiles und Argentiniens. Gegen 22:30 heute Abend endet die ringförmige Phase im Südatlantik. In großen Teilen Südamerikas und der Antarktis ist eine partielle Finsternis zu beobachten. Die Menschen in der Südpolstation können verfolgen, wie der Mond einen winzigen Bissen aus dem unteren Rand der Sonnenscheibe nimmt. In Mitteleuropa kommt es Ende März nächsten Jahres zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Ein Feuerring wie über der Osterinsel ist hierzulande erst wieder im Jahr 2093 zu sehen.
Sie haben schon gemerkt, wir haben ein bisschen technische Probleme. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
Forschende aus den Niederlanden haben eine pilzresistente Bananensorte gezüchtet. Es handelt sich um die ersten Speisebananen, die sowohl gegen die Schadpilze Fusarium TR4 als auch Black Sigatoka resistent sind. Beide Pilzkrankheiten gelten als große Bedrohung für den weltweiten Bananenanbau. Bisher gibt es dort keine pilzresistenten Sorten. Die neue Sorte heißt Yellowway One. Gezüchtet wurde sie an der Universität Wageningen mit konventionellen Methoden, also ohne Gentechnik. Zum Einsatz kamen traditionelle Kreuzungstechniken, kombiniert mit umfangreichen DNA-Analysen, um Pflanzen mit den gewünschten Resistenzeigenschaften schneller zu identifizieren.
Auch Kojoten haben den Hundeblick.
Sie können die Augenbrauen gezielt so heben, dass ihre Augen größer erscheinen. Diesen Blickeffekt, den viele Menschen als herzerweichend empfinden, kannte man bisher nur von Hunden. Bei Wölfen, den nächsten Verwandten der Hunde, sind die zugehörigen Muskeln gar nicht ausgebildet. Daher ging man davon aus, dass sich diese mimische Fähigkeit bei Hunden im Zuge der Domestikation entwickelt haben muss. Biologen der Baylor University in Texas haben Kojoten als entfernte Verwandte der Hunde untersucht und festgestellt, dass auch sie den Augenbrauenhebermuskel besitzen und einsetzen. Offenbar kommt dieses soziale Kommunikationsverhalten bei hundeartigen Tieren nicht nur in Bezug auf den Menschen vor.
Weißes Rauschen lässt Pilze besser wachsen.
Das haben Forschende aus Australien in Experimenten herausgefunden. Sie zogen Bodenpilze der Art Trichoderma hartzianum in schallisolierten Kästen heran. In einem Teil davon spielten sie über eingebaute Lautsprecher ein weißes Rauschen mit einer Frequenz um die 8 Kilohertz ab, jeden Tag eine Stunde lang. Nach 5 Tagen waren die so beschallten Pilzkulturen fast doppelt so stark gewachsen wie die unbeschallten. Worauf die stimulierende Wirkung des Schalls beruht, ist noch unklar.
Babyschildkröten schwimmen durch den Sand.
Meeresschildkröten legen ihre Eier rund 30 bis 80 Zentimeter tief im Sand von Stränden ab. Wenn die Babyschildkröten schlüpfen, müssen sie sich erst zur Oberfläche vorkämpfen. Wie sie sich dabei bewegen, bleibt im Sand verborgen. Forschende aus Australien haben erstmals Schildkröten kurz nach dem Schlüpfen mit Mini-Beschleunigungssensoren ausgestattet und sie dann zurück ins Nest gelegt. Anhand der Messdaten konnten sie später rekonstruieren, wie sich die Schlüpflinge fortbewegen. Demnach schaufeln sich die jungen Schildkröten den Weg nicht frei, was mit vielen seitlichen Bewegungen verbunden wäre. Vielmehr schwimmen sie geradewegs durch den Sand, indem sie immer den Kopf voran in kleinen Schritten vorrücken.
Feste Telefonpausen im Unterricht verbessern die Lernleistung.
Viele Schülerinnen und Schüler nutzen auch während des Unterrichts heimlich ihr Smartphone. Das lenkt vom Lernen ab. In einem Experiment haben Forschende an einer Highschool in den USA getestet, was passiert, wenn man gezielt kurze Telefonpausen von 1 Minute pro Unterrichtsstunde erlaubt. Am Ende des Schuljahres waren die Leistungen von Klassen mit so einer klaren Telefonpausenregel signifikant besser.